Radio 1.
Morgen ist es auf den Tag genau 60 Jahre her, dass im Kino International in der Karl-Marx-Allee ein Film Premiere hatte, der sofort danach verboten wurde. Und den Grund dafür, den hört man hier schon ziemlich gut.
Ich bin der neue Parteisekretär.
Und ich bin Pittiplatsch, der Liebe.
Du machst dich furchtbar unbeliebt, Blender.
Bei Leuten wie dir, ja. Daran wird sich nichts ändern, solange ihr die Disziplin auf der Baustelle versaut.
Ich halte mich an meine Beschlüsse. Und wenn es nicht passt, dann gehen wir dahin, wo wir nicht belästigt werden.
Wie meinst du das?
So, wie du es ganz richtig verstanden hast. Dahin, wo dein Sozialismus ein Dreck wert ist.
Ja, also vielleicht haben Sie es ja erkannt. Spur der Steine von Frank Beyer mit Manfred Krug als renitentem Bauarbeiter, Hannes Baller und Eberhard Esche als Parteisekretär Werner Horrath. Aber nicht nur der Film war legendär wegen seiner Verbotsgeschichte, sondern auch die Filmpremiere selbst am 30. Juni 1966 im Kino International, bevor der Film dort morgen anlässlich des Jubiläums wieder gezeigt wird. Eine sehr kurzfristige Initiative, sprechen wir natürlich drüber, und zwar mit dem Filmhistoriker Andreas Kötzing. Andreas, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank. Danke für die Einladung.
Wir haben jetzt so ein paar kurze Schlüsselszenen aus dem Film gehört und man ahnt da schon, warum der Film möglicherweise nicht nur für Kritik gesorgt hat in der Parteiführung. Aber erstmal vielleicht zur Geschichte selbst. Worum geht's eigentlich bei Spur der Steine? Was ist die Geschichte?
Naja, wir sind auf einer Großbaustelle und wir erleben Hannes Baller und seine Brigade, die dort ein bisschen Anarchie walten lässt, relativ freimütig, zur Not auch mal die Fäuste schwingt, wenn es darum geht, die Ladung Zement oder die nächsten Bretter zum Bauen zu bekommen. Und dann kommt ein neuer Parteisekretär und will dort für Ordnung sorgen. Und die beiden Männer liefern sich so ein bisschen ein Duell um diese Baustelle. Und zwischen ihnen kommt eine junge Frau, die ebenfalls neu auf die Baustelle kommt, Kathi Klee. Beide verlieben sich in sie und der Parteisekretär hat am Ende so ein bisschen das Prä bei ihr, aber mit dem Manko, dass sie eben schwanger wird von ihm. Und da sind schon ganz viele Konflikte natürlich angelegt. Die Baustelle, das Ganze drumherum und dann der Parteisekretär, der nicht das moralische Vorbild ist, das sie eigentlich in der Idealvorstellung der SED sein sollten. Das ist so der Grundkonflikt des Films, basierend natürlich auf dem berühmten Roman Spur der
Steine
von
Erik Neutsch,
genau. Der nicht verboten war, ganz im Gegenteil, sondern sogar mit dem Nationalpreis ausgezeichnet gewesen ist in der DDR. Also, dass die DEFA sich an diesen Stoff rangewagt hat, war erstmal gar nicht so verfänglich. Und lange Zeit sah es ja auch tatsächlich sehr gut aus für den Film. Es ist ja tatsächlich etwas, was dann erst in den letzten Tagen dann wirklich in die Richtung Verbot gekippt ist.
Ja, also am 30. Juni war dann die Premiere, aber der lief vorher schon mal völlig unbehelligt in Potsdam. Also
ja, ein paar Tage vorher hatte man ihn auf den Arbeiterfestspielen in Potsdam tatsächlich eingesetzt. Dort war die eigentliche Premiere. Eine ganze Woche lang lief er dort im Kino und war tatsächlich dort mit großem Jubel, viel Zustimmung vom Publikum zu sehen. Es gab 56 gezogene Kopien. Der Film sollte überall in der DDR gezeigt werden. Er war sogar ausgewählt worden für die Filmfestspiele in Karlovy Vary. Frank Beyer war schon unterwegs nach Prag, um sich dort um die Endabnahme der Synchronisation der untertitelten Fassung zu kümmern für das Festival. Manfred Krug mit großem Zimmermannshut und Ring im Ohr am Kino International. Die Leute, die das gesehen haben, haben gesagt, die Werbung war wirklich massiv für den Film eingesetzt. Und es sah alles danach aus, als würde es am 30. Juni diese große Premiere geben. Und dann kommt Frank Beyer aus Prag zurück und auf einmal wird Manfred Krug abgebaut.
Ja.
Und er wird eingeladen ins Kulturministerium zu einem Gespräch, wo man ihm mitteilt, der Film wird nicht so ins Kino kommen, wie wir das vorher gesagt haben.
Ja, da ist natürlich die große Frage, was ist passiert? Also was schon passiert ist im Jahr davor. Es gab das berühmte 11. Plenum 1965, das sogenannte Kahlschlag-Plenum, wo ja schon irgendwie sehr viel passiert ist. Also Kahlschlag, kannst du vielleicht nochmal erklären, was das eigentlich bedeutete für die Kulturpolitik?
Ja, das ist der Name, den man dem Plenum im Nachhinein gegeben hat, weil es so eine tiefe Zäsur, so ein tiefer Einschnitt in die Kultur in der DDR gewesen ist. Es sind so Leute wie Stefan Heim, Wolf Biermann, die zum ersten Mal massiv öffentlich angegriffen werden. Werner Breunig für seinen Roman Rummelplatz, der ganz viel Schelte bekommt. Und dann sind es eben auch die DEFA-Filme, Gegenwartsfilme, die nach dem Mauerbau geplant worden sind von zum Teil jüngeren Regisseuren, wie Frank Vogel zum Beispiel, Denk bloß nicht, ich heule, aber auch ältere, schon etablierte Regisseure, Das Kaninchen bin ich von Kurt Metzig, die in dieses 11. Plenum hineingeraten und dort als schlechtes Beispiel vorgeführt werden. Sie sollen auf einmal verantwortlich sein für Missstände und unter den DDR-Jugendlichen. Was ein bisschen kurios ist, weil die Filme waren ja gar nicht öffentlich zu sehen. Wie sollten sie dann eigentlich für irgendwelche Missstände verantwortlich sein? Das hat die Funktionäre nicht so interessiert. Man brauchte jemanden, auf den man einprügeln konnte, weil im Hintergrund so eine Art Richtungsstreit tobte zwischen den Reformern, den vorsichtigen Reformern in der SED, die vielleicht ein Stückchen wie in Prag überlegt haben, kann man diesen Sozialismus auch mit einem menschlichen Antlitz gestalten, und den Hardlinern. Und das sind die, die sich dann letzten Endes durchsetzen. Frank Beyer war eingeladen zum 11. Plenum. Es war eine ganze Menge Künstler tatsächlich eingeladen, die kein Sprechrecht hatten. Sie durften sich das anhören, wie dort zu Gericht gesessen wurde über die Filme. Er saß im Publikum, hatte das gehört, und Spur der Steine war zu dem Zeitpunkt schon so gut wie fertig, hatte auch eine sehr erfolgreiche Studioabnahme hinter sich. Es gab ja immer so mehrere Abnahmeprozesse in der DDR, die ein Film durchlaufen musste, bis er dann tatsächlich ins Kino kam. Und man hatte ihn gebeten, bis Ende Dezember die Endfertigung seines Films abzuschließen, damit er dann ins Kino kommen sollte. Und dann erlebt er dieses große Kahlschlagplenum selber, kriegt das mit, wie dort auf die Filme eingeschlagen wird. Und dann macht er erstmal 2-3 Monate lang nichts, in der Hoffnung, dass er es schafft, diesen Film irgendwie aus diesen Konflikten rauszuhalten. Er weiß natürlich, was da momentan passiert und dass sie auf jeden nächsten Film genauso einhauen werden wie auf die beiden erwähnten Filme dort, die dort sogar vorgeführt werden für die Funktionäre. Und das gelingt ihm auch tatsächlich. Also er kommt ein bisschen raus aus dem Fahrwasser des 11. Plenums und schafft es mit ein paar Schnitten, die er vorsichtig macht an den Film, ohne die Grundaussage zu verändern, es tatsächlich so weit zu kriegen, dass der Film am Ende abgenommen wird. Mit sehr viel Konflikten, mit sehr viel Diskussionen über den Film. Aber am Ende ist man eben so weit, dass man sagt, wir machen es, er kommt jetzt ins Kino.
Ja. Und das Irre, also du hast ja die Geschichte so kurz umschrieben. Also es ist ja der Konflikt, also es sind diese zwei Männer, die sich irgendwie so antagonistisch gegenüberstehen, und gleichzeitig dann eben auch noch dieses Liebesdreieck, also die dann eben auch noch da Konkurrenten sind. Und dann ist ja, was ich ja total interessant finde, also diese Ambivalenz dieser Figuren ja auch zu erzählen. Also einerseits natürlich dieser Rabauke, ne? Also Manfred Krug, dieser Bauarbeiter, dieser Anarchist und so, der aber andererseits seine Brigade komplett im Griff hat, die im Prinzip den Plan erfüllen. Ja. Und dann dieser Parteisekretär, der auch ihm wirklich auch Sympathien entgegenbringt. Und so, also diese, wo man sagt, ja, aber was kann man denn, das sind doch Menschen, die da irgendwie sind.
Genau.
Und das bringt natürlich, kommt natürlich zu der Frage, also wir sind ja auch mal aufgefordert worden, dialektisch zu denken, und das macht der Film, absolut, ja. Was hat denn letztlich dazu geführt, dass dieser Film wirklich verboten wurde?
Die Kritiker sind ja schon lange in den Schützengräben und schießen genau dagegen, ne? Dass das alles so menschlich dargestellt wird, dass der Parteisekretär kein Vorbild ist, dass dort solche Anarchie auf der Baustelle herrscht. Und selbst wenn der seinen Weg findet und am Ende sogar sagt, er zieht an einem Strang mit dem Parteisekretär, damit die Baustelle endlich vorwärts kommt, bleibt dann natürlich so eine Grundstimmung in dem Film, wo sehr viel Wahrheit drin steckt. Und ich glaube, dieses genaue Hingucken, beobachten, was passiert da eigentlich und warum läuft es nicht so, wie die ganzen Erklärungen und Wünsche im neuen Deutschland und überall sonst das eigentlich immer behaupten. Das hat dem Film am Ende dann tatsächlich so ein bisschen das Genick gebrochen. Wir wissen es nicht hundertprozentig. Es findet einen Tag vor der geplanten Premiere eine Politbürositzung statt. Und auf dieser Politbürositzung ist über Spur der Steine gesprochen worden. Es gibt allerdings kein ausführliches Protokoll. Das heißt, wir wissen nicht, wer da am Ende Daumen hoch, Daumen runter gemacht hat. Vieles spricht dafür, dass Walter Ulbricht sich den Film selber angeschaut hat und dass er am Ende ein Stück weit kalte Füße kriegt und sagt, nein, den Film zeigen wir doch nicht im Kino. Und dann wird es natürlich besonders durch die Art und Weise, wie man diesen Film behandelt. Man hat ja nicht einfach gesagt, der ist jetzt verboten, der darf nicht mehr gezeigt werden, sondern man spielt Volkszorn. Also man schickt Störtrupps ins Kino, die Vorführungen stören sollen. Und das ist natürlich etwas, was wirklich schäbig ist gegenüber dem Film und auch gegenüber den Künstlern, die ihn gemacht haben, weil die haben da 2,5 Jahre lang dran gearbeitet und die standen kurz vor der Premiere und es sollte eine Riesensache werden. Und dann kommen diese organisierten Störtrupps da ins Kino.
Ja, also das ist ja wirklich so krass, also weil ich vorhin gesagt habe, also der Film ist legendär, aber die Filmpremiere eben auch, weil es hieß, ja, das ist der Zorn der Werktätigen, der sich hier äußert, und es war aber einfach Stasi. Also es war einfach Stasi und es waren geladene Störenfriede und so. Und ich weiß, also mein Bruder war auch in der Premiere da wurde dann eben auch sich erhoben und sagte, ey, haltet doch mal die Fresse und wir können doch danach diskutieren. Und hat sich dann so aufgelehnt gegen diese Störenfriede. Aber dieser Vorgang, dass da wirklich gezielt gestört wurde. Ich meine, gut, das kennt man ja in der Geschichte aber auch, ne? Aber das war ja bei
man dem kennt Fall. Es von den Nationalsozialisten. Ja, man ja. kennt es aus den 30er Jahren, zum Beispiel bei dem Westen nichts Neues, wo es diese Nazi-Störtrupps im Kino gab. Und das weckt natürlich Assoziationen, auch bei den Leuten wie Frank Beyer und vielen anderen. Die waren, das muss man wirklich sagen, in ihrem Herzen überzeugte Sozialisten. Die waren keine Staatsgegner. Niemand hat diesen Film gemacht, weil er etwas Substanzielles gegen die DDR hatte. Ganz im Gegenteil, die wollten etwas verbessern. Die hatten die Idee, es muss doch mal möglich sein, über diese Probleme öffentlich zu reden. Und dann erleben sie etwas von einem Staat, der sich selbst als antifaschistischen Staat in der Öffentlichkeit projiziert, mit Methoden, die man eben tatsächlich von den Nazis kennt, dass Filme ausgegrölt und ausgebuht werden. Im International ist es noch ganz interessant, die kommen ja nicht durch. Also sie haben ja keine Mehrheit gehabt dort im Kino. Und die Leute wie Thomas Brasch und andere, die dann aufstehen und sagen, jetzt ist mal Ruhe hier, wir wollen den Film zu Ende gucken, die setzen sich an dem Abend auch durch. Aber damit ist natürlich eine Stimmung gesetzt gegen den Film. Und die SED hat dann tatsächlich per Rundschreiben sämtliche SED-Bezirkssekretäre darüber informiert, der Film bekommt keine Werbung, es wird keine Werbung mehr gemacht in keinem Kino. Es darf nur eine einzige Rezension erscheinen, das ist die im Neuen Deutschland. Ein Fundamentalverriss, auch noch anonym, also viel schäbiger geht's nicht. Der Rezensent hat sich nicht mal getraut, seinen richtigen Namen darunter zu schreiben. Und dann werden die einzelnen Bezirkssekretäre angewiesen, besonders publikumsträchtige Filme natürlich im Kino parallel zu zeigen, damit möglichst wenig Leute überhaupt zur Spur der Steine gehen und die einzelnen Veranstaltungen dann eben auch gezielt zu stören. Was übrigens sehr unterschiedlich gut funktioniert hat. In Leipzig zum Beispiel Paul Fröhlich, der SED-Bezirkssekretär, war absoluter Hardliner, war berühmt dafür, sich ganz harsch nach vorne zu stellen. Da gab es nur 2-3 Veranstaltungen überhaupt in Leipzig. In Halle soll der Film fast eine ganze Woche gelaufen sein, schreibt Frank Beyer in seiner Autobiografie. Und die schönste Geschichte, finde ich, ist die aus Rostock. In Rostock hatte man offenbar vergessen, den Kinobetreiber darüber zu informieren.
Dass der Film nicht mehr gezeigt werden.
Nee, dass dort organisierte Störtrupps ins
Ach
Kino
so,
kommen werden.
Okay.
Und dass das natürlich wahrscheinlich für Widerspruch sorgen wird, dass dieser Film dort gezeigt wird. Er wusste es einfach nicht. Und was hat der Mann gemacht? Er hat die Polizei gerufen und die haben die Leute aus dem Kino rausgeholt.
Ach krass.
Er hat einfach das gemacht, was jeder gute Kinobetreiber macht. Da sind Leute, die stören meinen Film, also rufe ich die Polizei. Das hat dann einen Tag lang wirklich dazu geführt, da ist es einfach offenbar nicht durchgesickert, dass man den Film doch eigentlich bitte nicht mehr zeigen sollte.
Nun wird er, also dann wurde er tatsächlich erst nach dem Mauerfall wieder gezeigt. Also er verschwand 23 Jahre lang im Giftschrank, also war verboten. Dann wurde er im November 89, glaube ich, das erste Mal wieder gezeigt. Auch im International, glaube ich, sogar, oder?
Es gab, glaube ich, schon eine Vorführung in der Akademie der Künste, die legendär ist. Da wird darüber berichtet, dass die Leute, also sprach sich rum, so von Mund zu Mund, Mensch, Spur der Steine wird wieder gezeigt, Spur der Steine wird wieder gezeigt. Die meisten Leute kannten den Film ja nur vom Hörensagen. Also alle kannten die Geschichten, aber kaum jemand hatte ihn eben im Kino gesehen. Und dort haben sich die Leute wohl gedrängelt, saßen auf dem Boden. Wer nicht sehen konnte auf der Leinwand, hat wenigstens gehört, was in dem Film passiert ist. Und er kommt ja dann auch auf die Berlinale. Er wird im Frühjahr 1990 auf der Berlinale gezeigt. Und er ist von den 12, 13 Verbotsfilmen, die das Jahr 65, 66 ja am Ende gewesen sind. Das war ja fast die gesamte Jahresproduktion, die davon betroffen war. Ist er dann der vielleicht auch die größte Aufmerksamkeit den größten Zuspruch noch mal im Publikum bekommt. Auf eine gewisse Art und Weise natürlich ein bisschen ungerecht den anderen Filmen gegenüber, die da auch verboten worden sind. Aber wenn man ihn heute sieht im zeitlichen Abstand, er ist einfach sehr gut.
Das wollte ich gerade fragen. Ne? Also warum sollte man morgen ins International gehen und sich diesen Film anschauen?
Na, wenn man ihn noch nicht kennt, hat man natürlich sowieso erstmal schon den besten Grund überhaupt. Man kann Spur der Steine auf der großen Leinwand sehen. Das passiert ja nicht so häufig. Und wer ihn schon kennt, der geht wieder hin, weil er ihn einfach großartig findet. Und der Film ist auch einfach wirklich handwerklich wenig gealtert, muss ich sagen. So ein 900-Seiten-Roman irgendwie so einzudampfen, dass das in 2 Stunden 15 passt, das war nicht einfach für das Team. Die haben da lange dran gearbeitet, haben so eine Geschichte ein bisschen ja mit Rückblenden auch erzählt. Da gibt es diese ganze Parteitagung, die das drumherum rahmt. Aber ich finde, es ist auch schauspielerisch wirklich ein ganz, ganz toller Film. Für Manfred Krug, der war ja sowieso schon ziemlich groß, aber der Film hätte ihn wirklich zum uneingeschränkten Star im DEFA-Kino gemacht.
Ja, absolut. Und Eberhard Escher natürlich auch, also toll. Ja, und morgen, also bei dieser quasi Wiederpremiere, ist ja keine Premiere, aber bei der Wiederaufführung des Films wird nicht nur der Film gezeigt, sondern du bist da, es wird Hermann Beyer, der Bruder von Frank Beyer, da sein und der auch bei der Premiere, glaube ich, war. Der kann da, glaube ich, auch erzählen.
Genau, der war auch mit im Saal, erinnert sich da auch noch sehr gut daran, wird das natürlich dann morgen Abend auch noch mal erzählen. Vielleicht auch noch ein paar Sätze dazu sagen, wie es den Künstlern damit ging im Nachhinein. Ne? Weil wir reden schon über eine ziemlich starke Zäsur für viele der betroffenen Künstler. Frank Beyer hat jahrelang nicht mehr bei der DEFA gearbeitet. Der wurde versetzt ans Theater nach Dresden, aber auch für viele andere, Klaus Wisniewski, der Chefdramaturg, da sind viele andere Leute, die bei der DEFA einfach entlassen worden sind, wegen Spur der Steine und wegen der anderen Verbotsfilme. Es kam niemand mehr ins Gefängnis, wie das in den 50er Jahren in der harten stalinistischen Zeit noch war. Aber für die Künstler war das schon, das war eine richtige Zäsur.
Ja, also ein dunkles Kapitel der DDR-Kulturpolitik, unter anderem eben das Verbot dieses und anderer Filme. Morgen um 17.30 Uhr wird der Film gezeigt im Kino International. Du bist dabei, Hermann Beyer ist dabei, Jutta Hoffmann sollte dabei sein, die Synchronstimme der polnischen Schauspielerin, die Kati gespielt
Christina
hat.
Christina Schipolowska, die selber kein Deutsch sprach, die Hauptrolle gespielt hat. Eigentlich war Jutta Hoffmann selber als Hauptdarstellerin vorgesehen. Die hat dann aber Carla gespielt für Hermann Schoche und dann den Film aber synchronisiert in Spur der Steine.
Okay, sie wird morgen leider nicht dabei sein.
Schade, ja.
Aber wenn Sie Zeit haben, gehen Sie ins International, in dieses wunderbar wiedereröffnete, wunderbare Kino, wo der Film vor 60 Jahren auch Premiere hatte, Spur der Steine, um 17.30 Uhr. Und wir sprachen darüber und haben auch nochmal die Hintergründe ein bisschen gehört von Andreas. Vielen Dank, Kötzing. Vielen Dank, dass du da
warst. Danke, sehr gerne.